Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Ich bin Katja Weber. Herzlich willkommen. Was haben Amy Winehouse, Albert Einstein und Goethe gemeinsam? Sie waren kreativ. Sie hatten Ideen, sie hatten Talente und sie haben die derart ausgearbeitet, dass sie sich von anderen Musikerinnen, Physikern oder Dichtern stark unterschieden haben. Kein Wunder, dass ein eigener Forschungszweig der Psychologie versucht herauszufinden, woher das eigentlich kommt, diese große, große Portion Kreativität.
Das Kreative ist nicht Spaß oder nicht nur Spaß. Sie werden bei Mozart sehr früh sehen, dass seine Begabung nur blühen konnte, dadurch, dass er sich ein umfassendes musikalisches Wissen und Können erarbeitete. Goethe sagte einmal, Genie ist Fleiß. Wir arbeiten konzentriert, zum Beispiel, wenn Sie mir jetzt zuhören. Wenn Sie aber dann sich irgendwie gelangweilt fühlen und denken zum Beispiel, was Sie heute Abend so alles Schönes machen können, dann ist das kreativitätstheoretisch genau das Richtige. Dass Sie sich ablenken lassen, da aktivieren Sie ganz andere Netzwerke. Also auch da diese Dialektik von Ordnung und Chaos, auch im Lebensstil. Wie viel Chaos kann man ertragen?
Und wie viel Chaos ist produktiv? Und ab wann kippt es ins Zerstörerische? Begabung ist wichtig, aber eben nicht alles, sagt unser Redner Rainer Matthias Holm-Hadulla. Es braucht Neigung, es braucht Talent und dann kommen noch einige andere Faktoren dazu, um dieses Talent voll entfalten zu können. Welche Faktoren das sind und wie sie sich zueinander verhalten, das wird er gleich näher ausführen. Und zwar in der ersten Hälfte seines Vortrages anhand der Biografien von Mozart, Goethe und Picasso und in der zweiten Hälfte wird es dann um Madonna gehen, um Amy Winehouse, Jim Morrison und Mick Jagger. Rainer Matthias Holm-Hadulla ist Professor für psychotherapeutische Medizin an der Universität Heidelberg. Er berät und er coacht zum Thema Kreativität und er hat einige Bücher darüber geschrieben. Grundlegendes etwa über Kreativität, Prinzipien und Anwendungen, aber auch Spezielleres über die kreative Bewältigung von Verzweiflung, Hass und Gewalt. Gleichzeitig liebt er Musik, Malerei und Literatur und das werdet ihr auch gleich hören. Und er hat ein Buch geschrieben über Goethes Weg zur Kreativität. Parallel zu seinem Vortrag zeigt er Gemälde und auch einige Fotos, zum Beispiel den Minotaurus von Picasso. Ich denke aber, seinem Inhalt ist auch ohne diese Ansicht gut zu folgen. Ihr könntet euch aber auch, wenn ihr mögt, diese Gemälde und Fotos parallel zum Vortrag online suchen und angucken. Online bei uns findet ihr aber auch den Link zur Videoaufzeichnung des Vortrages. Da ist die Präse natürlich eingebunden. Gehalten wurde dieser Vortrag unter dem Titel Kreativität. Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen am 25. April 2022 an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und zwar im Rahmen der öffentlichen Vorlesungsreihe zum Themenschwerpunkt Heureka, Kreativität oder wie das Neue entsteht im Sommersemester 2022. Rainer Matthias Holm-Hadulla beginnt seinen Vortrag mit der Definition von Kreativität.
Die gängigste Definition von Kreativität ist die Produktion neuer und brauchbarer Formen. Sie wissen, wie es mit diesen Definitionen sind. Man muss sie mit Inhalten füllen. Das Wort Kreativität leitet sich von dem lateinischen creare ab, aber es schwingt auch das crescere mit. Und das ist schon ein roter Faden durch meinen Vortrag, dass das kreative, aktives, konzentriertes Tun und Machen ist, aber auch gelassenes, fantasievolles Geschehen lassen. Und da in diesem Wort ist dann schon diese Dialektik von Ordnung und Chaos, die alle Kreativitätstheorien durchzieht seit der Antike, dieses Wechselspiel auch von Kreativität als ordnendes Tun und als Überlassen, auch den freien Fantasien, den freien Assoziieren und letztendlich auch gelegentlichen Akzent auf gelegentlichen chaotischen Emotionen und Kognitionen. Wichtig ist gleich zu Beginn die Differenz von alltäglicher und außergewöhnlicher Kreativität. Das wird häufig, dieser Unterschied wird häufig nicht gemacht und dann geht man falsche Wege. Alltäglich kreativ ist fast jeder. Der Säugling beginnt schon sehr früh seine Welt zu komponieren. Und ich sage das Wort komponieren nicht als einfache Metapher, sondern der Säugling von der, wir wissen eigentlich schon, intrauterin, verarbeitet Reize aktiv aus dem Körperinneren, aber auch aus der Außenwelt. Und in diesem Prozess komponiert sich seine Innenwelt, sein Selbstgefühl. Und das ist eine Tätigkeit, die von der Wiege bis zur Bahre anhält. Insofern ist Kreativität auch Leben und Lebenselixier. Außergewöhnliche Kreativität ist das, was man landläufig dann mit Kreativität assoziiert. Große wissenschaftliche Leistungen, Kunst, Musik und so weiter. Die wichtigste Unterscheidung von alltäglicher und außergewöhnlicher Kreativität ist, dass außergewöhnliche Kreativität auch für andere relevant ist. Ich werde Ihnen was erzählen zu kreativen Persönlichkeitseigenschaften, dann etwas zum schöpferischen Prozess und zum innovativen Produkt kann die Psychologie, die Neurobiologie, die Kulturwissenschaft eigentlich wenig sagen, weil ob ein mathematischer Beweis eine naturwissenschaftliche Entdeckung gut ist, das entscheidet die Mathematik, die Physik, die Chemie. Ob eine Komposition gelungen ist, entscheidet das Publikum und die Hörer und nicht der Wissenschaftler. Insofern hat die Kreativitätsforschung auch ihre Grenzen. Ich werde Ihnen einen Vorschlag machen, wie Sie dieses Feld der Kreativität ordnen können und in Analogien zu den großen fünf der Persönlichkeitspsychologie schlage ich Ihnen die großen fünf der Kreativität vor. Allgemeine Begabungen und besondere Talente, Wissen und Können, Motivation und Disziplin, Persönlichkeitseigenschaften, fördernde und fordernde Umgebungen und das Prinzip Anerkennung. Das werde ich Ihnen jetzt an ein paar Beispielen erörtern. Sie haben hier das Jahrtausend-Genie und selbst dieses Genie können Sie nicht verstehen, wenn Sie nur von der Begabung ausgehen. Sie werden bei Mozart sehr früh sehen, dass seine Begabung nur blühen konnte, dadurch, dass er sich ein umfassendes musikalisches Wissen und Können erarbeitete, von frühester Kindheit. Dass er eine einzigartige Kombination von Motivation und Disziplin zeigte. Nicht nur das Interesse an der Musik und die Faszination, sondern die Disziplin, auch seine Faszination auszuarbeiten. Den dritten Aspekt, die Persönlichkeitseigenschaften, die ich Ihnen auch noch etwas näher aufhalten werde, sind auch polar. Zwischen akribisch, eigensinnig und reizoffen, neugierig, flexibel und dann natürlich die fördernden und fordernden Umgebungsbedingungen. Mozart hatte für seine Begabung die ideale Umgebung. Sein Vater war Musiker und hatte auch eine damals gängige musikpädagogische Schrift verfasst, ja. Und hat diesen kleinen Wolfgang Amadeus Mozart sehr früh mit der Musik beschäftigt. Seine Mutter war musikalisch, aber eben auch da bindend, freundlich, eng mit ihm zusammen und auch seine Schwester trug zu seiner Produktivität bei, ähnlich wie bei Goethe zum Beispiel. Das ist, glaube ich, wichtig vorab, weil es ist, die Kreativitätstheorien gehen in die irre, wenn Sie einen von diesen fünf Faktoren nicht berücksichtigen. Es gibt keine Begabung ohne Umwelt. Es gibt kein Gen ohne eine Zelle. Ja? Und deswegen sind solche Reden wie vom egoistischen Gen oder vom kreativen Gen ist einfach Unsinn. Ja? Das ist bei Mozart auch sehr deutlich, als auch dieses Genie par excellence braucht 30 Jahre, buchstäblich Tag und Nacht üben, musizieren, arbeiten, um dann den Don Giovanni und die Zauberflöte. Sie wissen, die ersten Kompositionen sind um die 5 Jahre, aber das ist was anderes als das, was dann Mozart ausmacht. Ja? Also Kunstwerke, die uns begeistern und die nächsten 100 Jahre auch die Welt noch bereichern werden, in einer Tiefe, in einer Vielschichtigkeit. Das macht eben das Genie aus. Goethe sagte einmal, Genie ist Fleiß. Das ist für manche eine enttäuschende Botschaft, aber Sie haben jetzt ein zweites Beispiel dafür. Vielleicht sollte ich eben Fleiß, auch motivierter Fleiß, ja, interessierter Fleiß und enthusiastischer Fleiß. Das ist hier der kleine Paul Picasso, der Sohn von Pablo Picasso, der das zeigt, diese kindliche Versenkung. Und da sieht man an dem Bild noch einen anderen Aspekt. Es ist auch nicht nur Flow, sondern es ist auch, modern gesprochen, Stress. Es ist Anstrengung, es ist Konzentration. Das sehen Sie in dieses Gesicht eingezeichnet, dieses Jungen. Und auch Picasso hatte eben einen Vater und eine Mutter, die ihm einen Rahmen gegeben haben, seine inneren Turbulenzen auch künstlerisch zu transformieren, darzustellen. Auch bei Picasso sind diese großen 5 sehr, sehr interessant miteinander vermischt. Es kommt dann aber noch etwas hinzu, zu diesen Begabung, Wissen können, Motivation, Disziplin, spezifisch Persönlichkeitseigenschaften, fordernde Umgebungsbedingungen, dann auch eine Umgangsweise mit Krisen und mit Schmerzen. Das Leben von Mozart war äußerst anstrengend. Ja. Sehr früh diese langen Reisen, diese Entbehrung, Hunger, schlechte Beherbergung, aber das doch als Anreiz und als Hintergrund, sich durch die Kunst, durch die Arbeit über die Beschwernisse des Alltags hinwegzusetzen. Ich weiß nicht, ob Sie die Biografie von Clara Schumann kennen. Also Clara Schumann fährt schwanger im Winter in der Kutsche nach St. Petersburg, um ein Konzert zu geben. Was überhaupt keine Freude macht, sondern Stress ist. Und sie ist unzufrieden nach jedem Konzert mit sich. Sie reist 40 Mal nach England. Es wird ihr immer schlecht bei der Kanalüberfahrt. Sie hat immer Prüfungsangst, immer. Und hinterher fühlt sie sich nicht vollkommen und zweifelt an sich selbst. Und sie macht das ihr Leben lang. So eine Leidensbereitschaft muss nicht jeder haben, ja, aber es ist ein Aspekt. Und bei Picasso wird das auch explizit, wie er aus Verzweiflung dann große Kunst produziert. Denn Picasso war kein Wunderkind. Und er hat auf der Akademie ganz konventionell gelernt, hat auch ganz konventionell holländische Meister kopiert. Es war nichts Originelles, bis er in eine Krise geriet. Er ist 21, er ist nach Paris gegangen, lebt sehr verarmt und hat einen Freund, Kasachemas, einen Herzensfreund, einen Busenfreund, der sich in seinem Unglück das Leben nimmt. Das ist dieses Bild, der Tod des Kasachemas. Und was macht Picasso? Er gerät in so eine melancholische Trauerphase und die blaue Periode beginnt. Also Sie kennen die blaue Periode von den Gauklertruppen und so weiter. Das ist das erste Bild. Das sind die künstlerischen Domänen, ja, wo eben zu diesen großen 5 dann auch eine Transformation von Verzweiflung und auch Verstimmung dazugehört. Ich wechsle jetzt die Domäne, weil Kreativität ist in der Kunst etwas anderes als in der Wissenschaften und stelle Ihnen diesen Herrn vor, den Sie wahrscheinlich kennen.
Hier zeigt der Mediziner und Psychotherapeut Holm Hadulla erst eine Fotografie des jungen Albert Einstein, dann die ikonische, auf der Einstein als älterer Mann die Zunge rausstreckt. Dieses Foto übrigens ist entstanden am Rande von Albert Einsteins 72. Geburtstag am 14. März 1951 in Princeton.
Sie kennen, noch bekannter ist dieser, aber seine Hochleistung hat er nicht in dieser Zeit vollbracht, wo er so als unorthodoxer Public Intellectual sehr aktiv war, sondern in dieser Zeit. Ja, Albert Einstein hat an der Universität Zürich keine Anstellung bekommen, ist dann im Berner Patentamt gelandet, hat sehr akribisch Patente geprüft, einen relativ bürokratischen Job aufgefüllt und hat dann sich mittwochs abends mit Freunden getroffen und so zum wissenschaftlichen Fantasieren. Und da ist sehr interessant, das zu sehen, wie er eine ganz geordnete, ganz akribische, vollkommen unoriginelle Tätigkeit hatte und sich die Grundlagen seines Fachs aneignet bzw. vertieft. Und dann entstehen in diesem Jahr 5 epochale Publikationen, also nicht nur die Relativitätstheorie. Das war das Annus Mirabilis, das Wunderjahr, als er diesen bürokratischen Job hat in Zürich. Das sage ich allen, um zu trösten, dass manchmal so eine, sagen wir mal, Brottätigkeit auch ein Schutz der Kreativität sein kann. Bei Goethe ist das sehr deutlich auch. Er in seinen ersten 10 Weimarer Jahren ist er sehr, sehr administrativ tätig, juristisch tätig. Viele wissen das nicht. Ein unglaubliches Arbeitsprogramm. Und dann sagt er, der Druck der alltäglichen Geschäfte tut der Seele ganz wohl. Sie spielt dann umso freier. Also auch da diese Dialektik von Ordnung und Chaos, auch im Lebensstil. Wie viel Chaos kann man ertragen? Dazu werde ich kommen, wenn ich Ihnen etwas von den von mir so geschätzten Pop-Ikonen Amy Winehouse, Madonna, Jim Morrison und Mick Jagger etwas erzähle. Aber vorerst noch vielleicht ein kleines Beispiel, Bill Gates. Bill Gates ist ein etwas schüchterner Junge, er macht auch eine Therapie, von der er sehr gut spricht, ja, ist etwas einzelgängerisch, ja, arbeitet sich aber über seine Begabung der Mathematik und der Technologie ein Feld, ja, in dem er sich verwirklichen kann. Er findet dann eine fördernde Umgebung, einen Freund. Ja. Elterlich war er sowieso auch immer sehr unterstützt, ja, und findet dann einen Freund und Microsoft entsteht. Nach dieser Einführung etwas zur Neurobiologie. Ich kann Ihnen das jetzt in der Kürze der Zeit nicht näher ausführen, aber wir finden neurobiologisch im kreativen Prozess immer etwas, so eine Dialektik zwischen stabilem Gedächtnis und flexibler Aktivierung. Sie merken die rote Linie von Ordnung und Chaos. Eine große Neurowissenschaftlerin hat mal von Random Episodic Silent Thinking gesprochen. Wir arbeiten konzentriert, zum Beispiel, wenn Sie mir jetzt zuhören. Wenn Sie aber dann sich irgendwie gelangweilt fühlen und denken zum Beispiel an den Traum in der letzten Nacht oder was Sie heute Abend so alles Schönes machen können, dann ist das kreativitätstheoretisch genau das Richtige. Dass Sie sich ablenken lassen, weil wenn Sie auf die Uhr gucken, das dauert 20 bis 30 Sekunden und da aktivieren Sie ganz andere Netzwerke, lange Faserbahnen, die für kombinatorisches Denken verantwortlich sind. Also ein gezielter Einsatz von diesem Random Episodic Silent Thinking, auch wenn Sie an einer schwierigen Aufgabe sind, der Blick aus dem Fenster, ja, das Versenken in die Wolkenformation ist aus Sicht der Neurobiologie genau das Richtige. Sie haben neuronal eine Dynamik zwischen Kohärenz und Inkohärenz, zwischen Stress und Flow und zwischen diszipliniertem Lernen und intuitivem Gestalten. Den Satz, es wird immer so, ja, akribisches Lernen, kreatives Neukombinieren, das wird gerne polarisiert. Dazu ist zu sagen, das Gehirn kann nur das neu kombinieren, was neuronal gespeichert ist, was Sie wissen und was Sie können. Das andere kann man nicht. Ich habe das auch in der wissenschaftlichen Arbeit etwas näher erklärt. Kurzen Blick auf die Kulturwissenschaften. Das Kreative bewegt sich in einem Wechselspiel von Konstruktion, Dekonstruktion, Verstetigung, Verflüssigung, Ordnung und Chaos, Schöpfung und Zerstörung. Die Rede von der schöpferischen Zerstörung, Schumpeter 1942, ist höchst problematisch, eigentlich unsinnig. Ich sage Ihnen jetzt etwas zum kreativen Prozess, der auch alltagspsychologisch wichtig ist. Vorbereitung, Inkubation, Illumination, Realisierung und Verifikation. Es kommt darauf an, in welcher Domäne Sie sind. Wenn Sie Wissenschaftler sind und machen eine Deckung mit 30, 35 haben sie sich letztendlich so lange vorbereitet. Sie sind zur Schule gegangen, an die Universität und so weiter. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das weiß, dass es für ganz bestimmte Domänen eine lange Vorbereitungszeit braucht. Ja, andere nicht. Ein Gedicht können sie mit 16, 17, da haben sie genügend sprachliche Kompetenz. Schreiben einen Popsong auch, eine Oper nicht. Ja, deswegen haben sie ja auch in der Popkultur sehr früh Hochleistungen in der klassischen Musik, also bei Opern zum Beispiel, die großen Werke kommen heute häufig doch sehr spät. Ja, manche sogar als Spätwerke bei Verdi, der Otello oder der Parsifal bei Wagner und so weiter, die dann ganz neue Wege beschreiten. Das ist domänenspezifisch. Ja, genauso diese Phase der Inkubation. Das ist so das, was quälend ist. Man hat einen Gedanke, man hat eine Idee und weiß aber nicht, wo es hingehen soll. Und das ist wichtig, dass man das kennt, weil es ist häufig so eine schwer erträgliche Stimmung. Das ist auch eine gefährliche Phase, wo man gerne mal zu viel Alkohol oder Drogen nimmt, weil man diese Spannung nicht ertragen kann. Ja? Und wenn man diese Spannung ertragen kann, bei manchen dauert es sehr lange. Ja? Goethe ist im September 1772 gebrochenen Herzens aus Wetzlar weggegangen, nachdem die Liebe zu Charlotte Buff aussichtslos geworden war. Er war echt suizidal. Er hat 1,5 Jahre gebraucht, hat pietistische Literatur gelesen und so weiter. Und dann schreibt er im Februar 1774 einem Traumwandler gleich halb unbewusst, wie er sagt, in 4,5 Wochen die Leiden des jungen Werthers, einer der größten Romane bis heute und auch Selbstdarstellungen von Verzweiflung, von Ringen mit Gott und Teufel im wahrsten Sinne des Wortes. Die Realisierungsphase ist wieder etwas anderes. Die Realisierung ist auch häufig kritisch, weil wir haben ständig Ideen, aber von 100 Ideen eine auszuwählen und die dann auszuarbeiten, das ist häufig auch ein Problem. Und da möchte man auch manchmal weglaufen. Genauso die Verifikation, das Darstellen, das Prüfen, die Resonanz von anderen spüren und sich auch der Kritik zu stellen. Kreative Entwicklungsphasen sind wichtig. Sie kennen die klassischen kreativen Entwicklungsphasen der Pubertät und Adoleszenz. Alle haben so ihre Eigenheiten, auch übrigens neurobiologisch. Wir wissen, dass die Pubertätskrise auch ein neurobiologischer Umbauprozess ist. Einer meiner Kollegen hat mal gesagt, manchen Pubertierenden müsste man hier so ein Schild, Baustelle vorübergehend geschlossen, auf die Stirn geben. Aber manchmal den Eltern auch, die mit diesen Situationen nicht umgehen. Die Pubertätskrise ist häufig auch eine Krise der Eltern. Aber es ist natürlich das eine hochkreative Phase, wo sehr vieles aus der frühen Kindheit, aus dem neu komponiert wird. Sowohl konflikthaftes als auch lösungsorientiertes. Und ein Aspekt ist mir wichtig, so aus natürlich aus subjektiven Gründen, aber auch aus meinen Coachings, wo ich so ein paar ältere Führungskräfte betreut habe, die ein großes Problem haben, also zum Beispiel bei der Emeritierung loszulassen und ihre Zeit zu genießen, ihr Wissen zu genießen, auch die ihnen angemessenen Tätigkeiten zu finden. Das ist übrigens auch ein Problem von Wladimir Putin, dass er jetzt in einem Alter ist, wo er eigentlich sich zurückziehen müsste und wirken im Hintergrund, so wie in einem Unternehmen, in einem Aufsichtsrat und nicht mal als CEO eines Unternehmens funktioniert. Und dieses konstruktive Überlassen den anderen, den Jüngeren, ja, und sich selbst in eine Position weiser Gelassenheit zu begeben, die sehr viele Gratifikationen hat. Also ich kann persönlich, ich liebe Musik und habe auch immer Musik gemacht, ich kann Musik viel besser genießen als 18-Jähriger und als auch als 40-Jähriger. Und wenn man diese Form, sagen wir mal, der Gelassenheit nicht erreicht, wird es gefährlich. Dann kommt man nämlich in einen Modus, den wir seit den kulturellen Anfängen kennen, auf den ich noch zurückkommen werde, nämlich auf den Mordos Kronos, der seine Kinder frisst. Und leider werden eben in diesen Kriegen die Kinder und die Jugendlichen geopfert. Ich gehe jetzt sehr schnell zu ein paar pragmatischen Dingen, bevor ich Ihnen etwas erzähle von der Kreativität der Pop-Ikonen, die sehr aufschlussreich sind. Also die Kreativitätsförderung besteht darin, dass man ein gutes Gleichgewicht findet zwischen Struktur und Freiraum, Konzentration und Distraktion und geschehen lassen, creare und crescere, kompetentes Interesse und Achtsamkeit und Anerkennung. Kreativitätshemmnisse sind destruktive Kritik, ungeeignete Rahmenbedingungen, destruktiver Wettbewerb, Frustrationsintoleranz, mangelnde Medienkompetenz, hohe Dosis von Alkohol und Drogen. Neuroenhancement, nur ein kleines Wort. Es werden immer wieder Amphetamine ausgepackt und als neue Leistungsdrogen verkauft. Die Amphetamine sind 1897 in Japan synthetisiert. Man hat sie im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Sie sind Kampfdrogen. Sie machen wach, sie machen Tunnelblick, sie schalten das Frontalhirn aus oder regulieren runter. Das heißt, Werte und moralische Skrupel werden abgebaut. Deswegen eignen sie sich so gut als Kampfdrogen. Das hat mit Kreativität und Lust nichts zu tun im Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob Sie die Göring-Schokolade kennen für den Blitzkrieg. Hohe Dosen von Amphetaminen. Viele Nazis haben das auch konsumiert. Das sind keine schicken Neuro-Enhancement-Sachen, sondern das sind Kampfdrogen. Kreativitätsförderung, Begabungen erkennen, lernen und üben, Motivation und Resilienz verstärken, Eigentümlichkeiten nutzen, eigentümliche Lebens- und Arbeitsstile, auch im Selbstrespekt, ja, die eigenen Arbeitsrhythmen gut finden. Das dauert manchmal sehr, sehr lange. Bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich rausgefunden habe, wann ich am besten konzentriert arbeite und wann ich am besten spazieren gehe und fantasiere und so weiter. Klare Arbeitsrituale entwickeln und Freiräume entdecken. Und dann hilft auch manchmal individuelle Beratung und Coaching. Aktivierung kreativer Ressourcen, persönliche Begegnungen, alltägliche Lebenskunst, Bewegung und Sport, Tanz, Musik, bildende Kunst und so weiter. Regeln zu produktiver Arbeits- und Lebensgestaltung, Spannungen nutzen, Rituale bewusst anwenden, Arbeitsrituale, Probleme und Störungen akzeptieren, stabile Strukturen schaffen, Freiräume gestalten, positive Werte festigen, Achtsamkeit entwickeln, unterstützende Beziehungen pflegen. Ich kann Ihnen jetzt zur Medienkompetenz wenig sagen, aber Sie könnten überlegen, ob Sie die Medien als Tools oder Toys betrachten, als Handwerkszeug oder Spielzeug. Die Interaktion von Mensch und Technik wird immer wichtiger. Die Verbindung der künstlichen Intelligenz mit lebendigen Freiräumen und die fokussierte Arbeit und die kultivierte Freude an Körper und Geist. Übrigens, die Spezialisten der KI sind nicht so optimistisch, wie das häufig Kulturwissenschaftler sind oder auch kritisch, was die KI anbelangt. In diesem Buch finden Sie einen hervorragenden Beitrag eines Mathematikers, Vincent Evelin, der sagt, KI ist eigentlich nichts anderes als die Anwendung von Logarithmen auf große Datenmengen. Man nennt das international auch Weak KI. Strong KI gibt es nicht, sagt er. Das ist Science Fiction, aber das müsste man im Einzelnen natürlich vertiefen. Kleines Wort zu Kreativität und psychische Störungen. Ein Schüler von Aristoteles, Theophrast, sagt, alle Großen sind Melancholiker. Ganz berühmter Satz, wird überall zitiert, der Satz geht weiter. Manche sogar so sehr, dass sie krank werden. Also die Melancholie in diesem Sinne ist keine Krankheit, keine schwere Depression, sondern ein Verstimmungszustand, ein Blues, ein Gärungszustand, der natürlich der Nährboden ist für große Kunst. Das werde ich Ihnen nachher noch an den Popsongs zeigen. Schwere psychische Störungen, natürlich Demenzen oder schwere Psychosen zerstören die Kreativität genauso. Große Dosen Alkohol und Drogen, da ist vielleicht wichtig, nur in der Kürze. Ich habe darüber übrigens, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, da gibt es auch Zu allem habe ich was geschrieben, das finden Sie bei ResearchGate. Wenn Sie meinen Namen eingeben, finden Sie zum Beispiel einen Artikel über Cannabis, ein harmloses Genussmittel, Fragezeichen. Da wissen wir letztendlich, wenn Sie es in Kurzform haben wollen, viele Große haben Alkohol getrunken und auch Drogen konsumiert, aber sie waren kreativ nicht, weil sie diesen Konsum betrieben haben, sondern obwohl sie das gemacht haben. Und die, die sich länger gehalten haben, das wissen Sie, haben alles getan, um von Drogen wegzukommen. Ja, und dann die kreative Melancholie ist so für mich so mein Steckenpferd. Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. Also die Transformation der Verzweiflung. Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, Leidenschaft, Goethes Weg zur Kreativität. Es ist wirklich eindrucksvoll, wie dieser Dichterfürst doch sich sehr tief in seine melancholischen Verstimmungen bis zur Suizidalität hat hineingleiten lassen und daraus dann seine großen Sachen komponiert haben. Alle seine Dichtungen kommen aus Verstimmungen. In der Zeit, wo er als Minister erfolgreich wird, in Weimar akzeptiert ist und so weiter, schreibt er nicht mehr. Und dann, Sie kennen vielleicht diese späte Verliebtheit mit Ulrike von Levetzow. Er inszeniert ein spätes Unglück, weil er lange nicht mehr geschrieben hat, natürlich nicht bewusst. Und dann gleitet er in seine Verzweiflung und dann kommen die wunderbaren Marienbader Elegien. Es gibt also einen kreativen Stress, der uns begleitet. Goethe sagt dazu, des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen, er liebt sich bald die unbedingte Ruhe, drum gebe ich gern ihm den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Wir brauchen die Kreativität, um die Gravitation zum Chaos, die uns ein Leben lang begleitet und letztendlich auch am Ende übermannt, auch zu bekämpfen. Ja, jetzt komme ich zur Bewältigung von Zweiflung, Hass und Gewalt. Verzweiflung nochmal, eine andere Geistesgröße, Shakespeare. Gib Worte deinem Schmerz, Gram, der nicht spricht, presst das beladene Herz, bis das es bricht. Eine frühe psychosomatische Theorie, die Sie dann in der Genieästhetik um 1800 sehr ausgebreitet finden. Jetzt komme ich aber doch zu dem mir im Augenblick doch wichtigsten Thema. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben, Putin und der Tod, der mich, weil nach einer schlaflosen, erschütterten Nacht, nachdem ich diese ganzen Grausamkeiten des Krieges mir reingezogen habe, ja, und das habe ich dann, ich musste das zu Papier bringen, ja, obwohl das für einen Wissenschaftler auch schwierig ist, das hat dann auch unsere Presse auf der zweiten Seite gebracht, also man macht das nicht gerne als Coach, Therapeut, Wissenschaftler, dass man sich so auch so offen ohne den Schutz der Wissenschaft und der Zitationen und so weiter darstellt. Aber es war dann doch so stark, dass diese Destruktivität ist ja so erschütternd und diese Grausamkeit. Und das habe ich so ein bisschen mythologisch kontextualisiert, weil ich davon mit Jan Assmann ausgehe, dass die Mythen nicht einfach nette Geschichten sind, sondern Erklärungsweisen der Menschen über sich und ihre Stellung in der Welt. Und das fängt schon mit dem Gründungsdokument unserer Kultur an, nämlich der Ilias. Der erste Satz, singet den Zorn des Achill, ihr Musen. Und dann geht eine barbarische Geschichte los von Zerstückelung, Verstümmelung, ja. Ich weiß nicht, ob Sie die Ilias mal ganz gelesen haben. Das meiste sind Kampfszenen und wie dann Speere irgendwo eintreten und dort wieder rauskommen. Und Peter Sloterdijk, der Philosoph, sagt, Hass, Zorn, Hass, Gewalt sind Gründungsaffekte unserer Kultur. Ich bin der Meinung, der Gegenmeinung, es ist der Gesang. Pars pro toto, es ist die kreative Arbeit, die unsere Kultur begründet und nicht der Hass und die Gewalt. Und das will ich kurz jetzt noch illustrieren an ein paar moderneren Protagonisten unserer kreativen Welt. Amy Winehouse war eine wunderbare Blues-Sängerin, eine sehr, sehr begabte, musikalisch begabte junge Frau, die allerdings nicht die Disziplin hatte, ihre Begabung auch durchzusetzen und umzusetzen. Sie hat sich ein reiches bin wieder bei den großen fünf der Kreativität. Sie war sehr begabt. Sie hat auch sich ein großes musikalisches Wissen und Können erarbeitet, auch als Jazzsängerin, war dann aber nicht diszipliniert genug, ihre Motivation auch umzusetzen. Sie fängt mit 13 an, regelmäßig Cannabis zu rauchen, läuft dann so langsam leer, wie das üblich ist, bekommt so eine Apathie, man kann auch sagen Depression, Essstörung und wie es dann auch wiederum üblich ist und auch neurobiologisch auch naheliegend ist, versucht sie das mit sympathokotonen Drogen, also Amphetamin, Kokain und so weiter zu beheben. Damit gerät sie natürlich in den üblichen Teufelskreis. Sie findet dann auch den richtigen Partner dazu, einen schwer drogensüchtigen, charismatischen jungen Mann und gerät in einen Strudel von Abhängigkeit und beschreibt das in ihren Songs ganz eindrucksvoll. Ja. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie sich den Film Amy an. Ein sehr schöner biografischer Film, der so zeigt, auch ihre wunderbare Stimme, auch ihre Sehnsucht, auch ihre Lebenskraft, ja, aber dann auch eine ganz frühe Beschädigung. Und an dem Punkt, wo sie ihre Verstimmung und Verzweiflung nicht mehr bewältigen kann, bricht sie zusammen. Kann sie nicht mehr singen, kann sie nicht mehr komponieren. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, die späten Konzerte, wo sie dann betrunken ist und so weiter. Und bei vielen ist es so, dass dann die Endstrecke Alkohol ist. Und zwar nicht ein Glas Bier, ein Glas Wein, sondern suizidale Mengen von Alkohol. Sie wird mit 4,05% tot aufgefunden mit 27 Jahren. Gegenbeispiel Madonna. Madonna hatte eine sehr schwierige Kindheit. Ihre Mutter stirbt, als sie 5 ist und an der Geburt des 6. Kindes. Und das ist eine sehr arme Gegend um Detroit. Der Vater ist sehr arm, sehr streng. Und was macht Madonna? Sie sagt, ich muss leben. Und sie wird eine ganz, ganz disziplinierte, motivierte Tänzerin, macht dann Musik, arbeitet sehr an sich. Und dann auf dieser Basis ihrer Musikalität, ihres tänzerischen Engagements gelingt es ihr auch, diese Verzweiflung zu transformieren. Und wahrscheinlich kennen Sie noch den Song Like a Prayer, ein Disco-Song. If you call my name, it's just a little prayer. Also man tanzt dazu. Aber wenn man sich den Text anschaut, es ist eine Hommage an die Mutter. If you call my name, it's like an angel sighing. I hear your voice, you're by my side. Also sie spricht praktisch mit ihrer verstorbenen Mutter, die sie als, wir Psychoanalytiker haben da so ein hässliches Wort, für als inneres Objekt in sich trägt. Und das gibt ihr so etwas wie eine Umgebung, die es ihr ermöglicht, sich mit Verzweiflung, Hass und Gewalt auseinanderzusetzen. Und wie sehr viele Popstars auch mit dem Kreuzigungstod Jesus Christi. Das ist ja auch einer der wirkmächtigsten Opfertode unserer Geschichte, also nicht nur in der griechischen Mythologie. Und sie macht das auf eine provokante Weise. Das ist Geschmacksfrage oder auch sie überschreitet auch Grenzen. Aber unter einem individualpsychologischen Gesichtspunkt setzt sie sich mit Hass und Gewalt auseinander, inszeniert das, transformiert das und wird da auch zu einer sozial sehr aktiven, auch politisch sehr aktiven Persönlichkeit, die auch sehr viel Gutes getan hat in der Welt. Wiederum ein Gegenbeispiel ist dieser Herr.
Hier zeigt Rainer Matthias Holm-Hadulla, Professor für psychotherapeutische Medizin an der Universität Heidelberg, eine Aufnahme von Jim Morrison.
Sehr begabt, ein exzellenter Schüler, sehr belesen. Sie können nicht glauben, ein Popstar aus Kalifornien in den 60er Jahren liest Kafka, Baudelaire, imitiert sogar Kafka, schreibt aber ziemlich mäßige Gedichte. Ja, und das kratzt auch an ihn, aber dann hat er Glück. Dann findet er eine fördernde Umgebung, Ray Manzarek, einen Pianisten und Keyboarder, der ihn entdeckt, so als charismatische Figur und auch seine Stimme entdeckt. Und es entsteht etwas, was bis heute nachklingt, ja, The Doors. Ja, Sie kennen die Songs noch, ja, Riders on the storm, into this world we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor on the lawn. Also die Älteren zumindest haben das noch im Ohr. Bekannter ist natürlich Light My Fire. Und Jim Morrison macht auch das, was ich Ihnen jetzt so als roten Faden, er setzt sich mit Verzweiflung, mit Melancholie auseinander. Ja, mit seinen Verstimmungen, ja, sehr starke Verstimmungen, natürlich auch drogenverstärkt, ja, und dann auch mit Gewalt. Ich weiß nicht, ob der Song The End noch nachklingt, der dann in dem Film Apocalypse Now, die Bombardements der Amerikaner in Südvietnam begleitet. Ja, da kommt dieses apokalyptische, das kann ich nicht vorstellen, diese apokalyptische, psychedelische Musik untermalt diese Grausamkeiten und diese Vernichtungswut. This is the end, beautiful friend, the end of everything that stands, the end. Ja, ein apokalyptischer Song, der eine ganze Generation auch musikalisch begeistert. Was passiert? Jim Morrison hat diesen einen Sommer, diesen einen Herbst, nur einen Sommer und einen Herbst gab dir zu gewaltigem Sange mir das Willige von süßem Tranke, das Herz mir dann sterbe. Das ist Hölderlin, aber Jim Morrison hatte nur diese ganz kurze Zeitspanne, wo er auch diese Produktivität hatte und dann hat er sehr viel getrunken. Die Drogen haben ihn seine kreativen Potenzen geraubt und er ist dann auch 27-jährig im Februar 71 an einer Überdosis von Mischsubstanzen verstorben. Noch ein Gegenbeispiel.
Hier zeigt der Redner eine Aufnahme von Mick Jagger.
I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by and quickly look away, just like a newborn babe. It just happened every day. I see a line of cars and they are painted black. Also die schwarze Melancholie. Ja, in ganz vielen Songs. Ja. Aber auch eine gewisse Begabung, ein gewisses extrovertiertes darstellerisches Talent und sehr viel Disziplin. Und das verbindet man in der Regel nicht mit diesem Popstar. Etwas später dann schon, weiß man es dann. Aber die Inszenierung als gefallene Engel verhüllt, dass Mick Jagger selbst in seinen wildesten Jahren eine ganz stabile Beziehung zu den Eltern hatte. Ja, das durfte man nicht verraten, ja, bei dem Rebell. Ganz diszipliniert gelebt hat. Ja, alles getan hat, dass seine Kumpels nicht zu viel Drogen nehmen, besonders Keith Richard, den er von einer Entzugsgeschichte zur anderen transportiert hat. Und das waren harte Entzugsbehandlungen mit Blutwäsche und so weiter. Und hat an der London School of Economics studiert. Auch das musste man damals verheimlichen. War ein sehr realistischer, sehr disziplinierter Mensch, der auf dieser Basis sich dann auf die Grenzbereiche der Existenz einlassen konnte. Ja, und die Stones werden häufig unterschätzt in ihren Texten, sind hochpoetische Texte, die sich lohnen. Einen werde ich Ihnen noch vorstellen. Das ist so die Melancholiephase und diese Phase, weiß ich nicht, ob Sie die kennen. Weiß nicht, ich finde Jim Morrison eigentlich vom Herzen her sympathischer, aber wenn Sie die Wahl haben, 27 abzutreten oder 80 zu werden, und Mick Jagger ist immer noch aktiv, das ist hier jetzt fast 70, ja, und äußerst vital und aber auch interessanterweise nicht kreativ im engeren Sinne. Die Songs, die Sie kennen und die Sie Stones wirklich groß gemacht haben, waren so mit 25 eigentlich zu Ende. Und Sie waren klug. Sie haben gesagt, wir machen jetzt Musik, wir machen reproduktive Musik, wir machen unsere Auftritte besser. Ja, die ersten Stones-Konzerte waren schrecklich. Was machen sie? Sie suchen sich gute Musiker, ja, und gute Chorsänger und Anführungsstriche machen ihr Ding, machen das, was sie gut können. Und deswegen bleiben sie auch als Gruppe zusammen und genießen auch ihr Leben. Charlie Watts zum Beispiel, der Drummer, macht mit, der macht so für sich ein bisschen Jazz, ja. Aber sie haben diese Altersweisheit, ja. Ich versuche so eine gewisse Renaissance der Altersweisheit. Sie können sich vorstellen, warum. Ja, also es gibt auch diese, und ich glaube, dass sie auch glücklicher sind. Und das wissen wir ja auch ganz aus vielen Untersuchungen, dass alte Menschen wesentlich glücklicher sind als junge. Wenn sie es ertragen können und auch sich daran freuen, dass sie diese Kämpfe, die die Jungen kämpfen müssen, nicht mehr kämpfen müssen. Wenn sie den Fehler machen, dass sie mitkämpfen wollen, dann ist es nicht gut. Und die Stones haben eine der größten Popsongs komponiert, die sich eben mit Gewalt auseinandersetzen. In diesem Song sagen sie, dass man sich mit den dunklen Seiten der menschlichen Existenz auseinandersetzen soll. Mick Jagger liest einen Roman von Bulgakov, der Meister und Margarita, der das Faustmotto trägt: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Also die Auseinandersetzung mit dem Dunklen, mit dem Abscheulichen. Goethe selbst findet den Faust nicht als großen Gelehrten. Er sagt, das ist ein widerlicher, abscheulicher, gewalttätiger Charakter. Das wird in der Goethe-Rezeption nicht gesehen. Goethe sagt das selbst in den Gesprächen mit Eckermann. Darauf bezieht sich das jetzt, indem Mick Jagger und die Stones die Atrocities of Mankind beschreiben, also den Tod Jesus Christus. Die Oktoberrevolution, I stuck around in Petersburg when it was a time for a change. Ich weiß nicht, haben Sie den Song im Ohr? Please allow me to introduce myself, I'm a man of worlds and tales. Unglaublich interessanter Samba-rhythmischer Song. Wenn Sie ihn sich nochmal anhören wollen, schauen Sie 2005 das Havanna-Konzert an. Die Stones sind in Havanna, es ist Sommer, die kubanische Welt des Tanzes, ja, der Leichtigkeit. Und in diese Welt wird dieser Song inszeniert. Und das, glaube ich, zeigt sehr diese Transformation des Schrecklichen durch die Kunst und letztendlich auch durch die Lebensfreude. Er beschreibt den Blitzkrieg. I rode a tank held a general's rank when the Blitzkrieg raged. Dann, I watched with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. Das ist der 100-jährige Krieg zwischen England und Frankreich. Die Ermordung der Kennedys und dann I laid traps to the troubadours. Das ist eine Art Sekte, die Menschen ritualisiert in Indien umbringt. Darauf spielt das an. Und dann bitte freundet euch an mit dem Bösen. Und damit komme ich auch zum Abschluss und so, sagen wir mal, zum Höhepunkt meines Vortrags. Francisco de Goya, Saturn frisst seine Kinder. Saturn ist griechisch Kronos. Kronos macht es wie sein Vater. Die ersten Götter ist Erdmutter Gaia und dann entsteht Uranos, damit er sie ganz umwölbe. Uranos stopft die Kinder zurück, sodass Erdmutter Gaia ächzte, weil er sie als Rivalen sieht. Dann stattet Gaia den krummsinnigen Kronos, ihren Sohn, mit der Sichel aus. Und er tötet den Vater, aber macht genau dasselbe wieder mit seinen Kindern, bis er dann auch wiederum von seiner Frau betrogen wird und die Kinder wieder erbrechen muss. Und darauf spielt hier jetzt Francisco de Goya an und letztendlich der Krieg als Angriff auf das Leben, auf die Jungen, die geopfert werden. Und in so einer Situation leben wir jetzt in der Ukraine. Das hat natürlich sehr viele Aspekte und auch psychologisch. Ich halte das jetzt nicht für eine grundlegende Erklärung, aber es ist doch ein Aspekt, dass diesen kriegswütenden, grausamen Führern ihr Leben verloren geht. Die Freude an ihrem Leben, an ihren Nachkommen, an der Generativität, dass es weitergeht. Und dann einen wütenden Angriff auf das Leben starten. Welche Chance haben wir? Wir haben die Chance der Kreativität. Und damit schließe ich auch, das ist jetzt Minotaurus, auch so eine gewalttätige mythologische Gestalt, dem junge Frauen und junge Männer rituell geopfert werden, die er dann auch auffrisst. Und der Minotaurus ist in uns, wie Picasso zeigt. Aber wir transformieren ihn. Wir transformieren seine Energie, die rote Wut, die Frage auch nach dem anderen. Er schaut den anderen an, so wie ich sie anschaue, wie sie sich anschauen. Er blickt in den anderen und in das Leben und fragt, was können wir tun? Und dann, bei Picasso ist es natürlich die Malerei, die Stifte, der Bilderrahmen ist leer, den wir füllen, den Bilderrahmen unseres Lebens, mit unserer Lebensgestaltung. Und angesichts der Kerze, Vanitas Symbol der Beschränktheit unserer Lebenszeit, die wir kreativ annehmen müssen, um letztendlich glücklich und zufrieden zu sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Mediziner und Psychotherapeut Rainer Matthias Holm-Hadullah über Kreativität, theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen. Er hat seinen Vortrag am 25. April 2022 gehalten an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Okay, hier ging's jetzt um die ganz großen kreativen Köpfe. Aber lässt sich Kreativität auch im kleineren Maßstab irgendwie herstellen oder zumindest befördern? Im Betrieb, im Unternehmen? Darum geht's in unserem nächsten Hörsaal.
Das Interesse an Kreativität als eine noch nicht ganz ausgeschöpfte und vielleicht auch eben unabnutzbare Ressource ist groß. Kann man Kreativität anordnen? Es gibt Forschung, die sagt, Beschränkung, zeitliche Beschränkung, beispielsweise Deadlines, fördern die Kreativität. Warum? Man hat den Druck, man hat den Stress und in diesem Stress bringt man was voran. Ja, gleichzeitig gibt es aber Forschung, die genau das Gegenteil zeigt. Also unter zu viel Druck und Zeitdruck entsteht eben keine Kreativität, weil man nicht die Zeit hat, mal out of the box zu denken. Man kann nicht einfach drehen an den Stellschrauben und am Ende kommt dann die Kreativität oder die Innovation in diesem Falle heraus.
Aber immerhin, es gibt sie, diese Stellschrauben. Welche das sind, das erklärt die BWLerin Elke Schüssler in ihrem Vortrag Organisierte Kreativität, Routinen und Praktiken. Den findet ihr online bei uns auf der Website oder da, wo ihr sonst so eure Podcasts sucht und findet. Viel Spaß und gute Erkenntnis dabei wünsche ich euch und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.